Herzlich willkommen zur Blauen Stunde. Am Mikrofon ist Jutta Schostak und unser Gast im Studio heute ist Ehrenbürger von Wiesbaden und seine Verdienste um unsere Stadt sind hier gar nicht alle aufzuzählen. Er war in den 70ern Stadtentwicklungsdezernent und ihm haben wir die Rettung von Wiesbaden-Ost zu verdanken. Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. Jetzt erstmal begrüße ich unseren Gast mit großer Freude. Guten Abend, Jörg Jordan.
Schönen guten Abend.
Herr Jordan, was treibt Sie derzeit um, wenn Sie an das Thema Stadtplanung in Wiesbaden denken?
Das Aktuellste ist natürlich der Bau der Rhein-Main-Hallen. Das ist eine Entscheidung von ganz weiter Tragweite, ganz großer Tragweite. Der bisherige Standort hat sich 50 Jahre bewährt. Der nächste Standort müsste es wieder auf diese Zeit gedacht werden. Und deswegen habe ich mich engagiert, dass der geplante Standort an der Wilhelmstraße nicht verwirklicht wird, sondern der Bau an dem alten Standort wieder geschieht, der Neubau. Und es scheint jetzt so zu sein, dass viel dafür spricht, dass das dann auch so wird.
Können Sie das noch etwas genauer mal erläutern für unsere Zuhörer? Warum wird denn Wilhelmstraße als Standort von bestimmten Leuten favorisiert und andere sind mehr für den jetzigen Standort, also Rhein-Main-Halle da, Neubau, wo sie jetzt schon ist? Also wie ist denn der Diskussionsstand?
Ja, favorisiert wird der neue Standort an der Wilhelmstraße, das ist also an der zwischen Rheinstraße, der unteren Rheinstraße, der Wilhelmstraße, der Paulinenstraße und der Frankfurter Straße. Dieses Areal, dort wird er favorisiert, weil er dort völlig neu gebaut werden kann, ohne das bisherige, den Weiterbetrieb der Rhein-Main-Halle während der Bauzeit zu beeinträchtigen. Da geht es also um Geschäftsvorteile für die Zeit des Bauens. Und das ist dann sicher ein durchaus vernünftiges Argument vom Prinzip her. Und dann kommt das Aber, der Standort an der Wilhelmstraße ist einfach nicht geeignet. Er ist aus verschiedenen Gründen nicht geeignet. Er ist vor allem auch deswegen nicht geeignet, weil der Verkehr dort kaum zu bewältigen wäre. Die meisten Wiesbadnerinnen und Wiesbadner wissen, dass es schon viele Stunden gibt am Tag, an einem Normaltag, an dem die Wilhelmstraße hoch belastet ist verkehrsmäßig. Ein Kongresszentrum, das immerhin Veranstaltungen von insgesamt zwischen 5.000 und 8.000 Besuchern abwickeln soll und außerdem noch große Ausstellungskomplexe arbeiten lassen soll. Das kann nicht ernsthaft wirklich klappen, dass das der Wilhelmstraße und dem Verkehrsgeschehen dort zuträglich wäre. Und die Auswirkungen auf die Umgebung, auch auf die Wohngegend dort wären beträchtlich. Und man muss außerdem befürchten, dass eine weitere Erweiterung, wenn erstmal die Hallen dort neu gebaut wären und ja keiner sagen kann, dass die in 10 Jahren nicht auch wieder renoviert und ergänzt und sonst was werden müssten. Das war auch am alten Standort so, da wurde auch ständig immer neu investiert mit Recht, um auf der Höhe der Zeit des Kongressgeschehens zu sein. Wenn also das an dem neuen Standort Wilhelmstraße geschähe, dann würde das auf dem Gelände nicht mehr möglich sein, weil das jetzt voll bebaut wird und dann sind die nächsten Entwicklungsschritte des Kongresswesens gingen dann in den Warmen Damm beziehungsweise in das Gelände, wo die 4 Villen jetzt an der Wilhelmstraße stehen. Und das kann niemand eigentlich ernsthaft wollen, der irgendwo mit der Stadtgeschichte irgendeinen Sinn noch verbindet. Und weil das so ist, hat auch die Denkmalpflege da schon heftig Protest erhoben. Der Präsident des Landesamtes hat sich dort engagiert. Das heißt, dieser Standort ist umstritten. Er ist aus meiner Sicht gar nicht wirklich realistisch. Es gibt dort auch kein Baurecht, da muss erst ein neuer Bebauungsplan gemacht werden. Das würde also alles auch sehr viel Zeit kosten. Und deswegen sollte man besser auf dem anderen Standort bleiben, auch wenn das für die Bauzeiteinschränkungen des Kongressbetriebes zur Folge hätte. Weil eine solche Entscheidung kann man nicht wegen 3 Jahre Geschäftsergebnisse einer bestimmten Gesellschaft der Stadt anders treffen, als sie vernünftig wäre und vernünftig ist, so etwas langfristig zu betrachten. Und deswegen gehört die Rhein-Main-Halle dorthin, wo sie die ganze Zeit sich schon bewährt hat und diese Probleme alle in irgendeiner Form schon 50 Jahre lang hat lösen können. Dann würden wir das auch wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre können.
Ja, es gibt ja auch schon ein Beispiel für diese Interimslösung, also dass das geklappt hat, dass man seinerzeit das Kurhaus, als man das Kurhaus renoviert hat und neu gestaltet hat, war der Betrieb ja auch eingestellt. Und das hat ja dann aber auch nicht geschadet und hat hervorragend funktioniert danach.
Es ist sogar so, dass nach der Renovierung des Kurhauses gerade auch das Kongressgeschäft im Kurhaus dramatisch zugenommen hat. Das heißt, den Bau sozusagen an der alten Stelle, aber vernünftig so zu modernisieren, dass damit auch etwas Vorbildliches geschieht, erweist sich im konkreten Fall als durchaus vernünftige und tragfähige Perspektive. Und die Tragfähigkeit für lange Zeit ist eigentlich das, was die Stadtentwicklungspolitik grundsätzlich leiten sollte. Und dieser Standort Wilhelmstraße wäre dazu ein Gegenprogramm.
Nun haben wir ja eine Koalition in Wiesbaden. Und es sah jetzt die ganze Zeit so aus, als hätte diese Koalition eine Meinung, nämlich den Neubau an der Wilhelmstraße zu machen. Und jetzt haben Sie sich eingemischt. Und ich stelle fest, Herr Jordan, immer wenn es brenzlig wird, mischt sich das bewährte Team Jörg Jordan, Achim Exner, Jörg Burgett ein und mischt mal die Genossen kräftig auf. Sagen wir mal ein Trio Infernale gewissermaßen. Was war denn der Anlass, dass Sie drei jetzt die Geduld verloren haben?
Also Trio Infernale heißt ja teuflisches Trio. Das würde ich eigentlich so für uns drei nicht als die richtige Bezeichnung sehen.
Für die Gegner.
Aber wie war denn das? Also die Koalition zwischen CDU und SPD, die ich im Prinzip nach dem Wahlausgang, den wir hatten, ja für unumgänglich gehalten habe, also auch unterstütze, die hat festgelegt in ihrer Koalitionsvereinbarung, dass der Standort an der Wilhelmstraße möglich sein soll, dass dies aber ausdrücklich keine Festlegung sei, sondern man beide Standorte weiter untersuchen wolle. Das ist mal der Ausgangspunkt. Und in dieser Festlegung hat dann der zuständige Dezernent eine Vorlage unterbreitet, die eindeutig auf die Wilhelmstraße zuläuft. Das ist der Herr Bendel, der CDU angehört. Und ganz sicher war auch die SPD durchaus geneigt, dem nachzukommen. Allerdings habe ich dann aus den Gründen, die ich ja vorhin schon angedeutet habe, weil das eine unter langfristigen Gesichtspunkten Fehlentscheidung wäre, ein Papier verfasst, das alle Argumente zusammengetragen hat, die dagegen sprechen.
Und viele Wiesbadener sind Ihnen dafür sehr, sehr dankbar.
Ja, also jedenfalls wird man unentwegt angesprochen. Und insofern fühle ich mich da auch bestätigt, auch gerade, weil ich angesprochen worden bin, auch aus den Reihen anderer Parteien. Aber innerhalb der SPD hat das dazu geführt, dass die SPD inzwischen durch einen Beschluss der Fraktion diesen Standort auch verlassen hat und sich jetzt bemüht um eine Lösung an dem Standort, an dem bisher auch schon die Rhein-Main-Halle steht.
Als Wiesbadener Bürger blickt man nicht durch zu viele Fakten, die sich dann doch widersprechen, zu viele Meinungen, Gutachten, denen man auch nicht richtig traut. Sorgen um die Verkehrsbelastung und Ängste, es könne im sensiblen Innenstadtbereich wieder eine Quelle angebohrt werden, das hatten wir auch schon mal. Fühlen Sie sich eigentlich gut informiert?
Naja, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich ja schon als Pensionär mich um diese aktuellen Dinge gar nicht mehr groß gekümmert hatte. Insofern das nur so mehr oder weniger von Ferne betrachtet habe. Und als ich aber jetzt einen Anlass gesehen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, da will ich dann doch sagen, habe ich die Informationen jedenfalls über die SPD-Fraktion relativ glatt und problemlos bekommen, die ich brauchte, um eben ein Argumentationspapier zu machen, das belegt hat und für sehr viele offenbar überzeugend belegt hat, dass der geplante Standort eine falsche Entscheidung wäre, wenn man sie denn träfe.
Gut, und ich hoffe, das wissen bald alle. Gleich werden wir einen Blick zurück in die jüngere Geschichte der Stadtplanung Wiesbadens werfen. Zuvor aber eine kleine Pause mit Musik. Heute spielen wir unsere Lieblingslieder von Franz Josef Degenhardt, der im letzten Monat kurz vor seinem 80. Geburtstag gestorben ist. Degenhardt war mit seinen Balladen, die manchmal sehr böse und dann wieder sehr romantisch waren, der Sänger einer ganzen Generation. Die 68er können viele seiner Lieder heute noch auswendig. Sie auch, Herr Jordan?
Ja, sicher. Die Schmuddelkinder zum Beispiel oder
jetzt
wenn
hören
der Herr
wir,
Senator erzählt oder so, das kann ich alles noch.
Jetzt hören wir erstmal Väterchen Franz. Herr Jordan, Sie haben mir erzählt, Sie haben 12 Schallplatten von Franz Josef Degenhardt zu Hause. Und als Franz Josef Degenhardt das Lied schrieb, 1966, war er noch SPD-Mitglied. 1971 wurde er ausgeschlossen, weil seine Sympathien für die DKP zu stark waren. Wie fanden Sie als SPD-Mitglied das damals?
Naja, er hat im Wahlkampf dazu aufgerufen, nicht SPD, sondern die Kommunistische Partei zu wählen. Und ein SPD-Mitglied, das so aufruft, das ist dann nicht mehr vernünftigerweise Mitglied der SPD in einem Wahlkampf. Der ist mit Recht, wie ich glaube, ausgeschlossen. Das hat mir damals schon durchaus leid getan. Ich war ja mit seinem Bruder besonders befreundet, dem Martin Degenhardt, und kannte eben auch den Franz Josef daher. Und wir sind ja heute noch, wie er das meint, also die Lydia, mit der ich jetzt 40 Jahre glücklich verheiratet bin. Wir sind also mit der Trude Degenhardt, das ist die Frau von Martin und die bekannte Zeichnerin und Malerin. Wir sind mit denen ja befreundet, eigentlich seit der damaligen Zeit. Martin ist eben leider schon vor ein paar Jahren gestorben. Aber mit der Familie Degenhardt halten wir immer noch guten Kontakt. Und natürlich hat uns das leid getan, aber als SPD-Mitglied, wenn Sie mich so ansprechen, da gab es gar keine andere mögliche Entscheidung.
Aber das hat Ihren Sympathien keinen Abbruch
Nein, natürlich nicht.
Getan.
Warum
Nein.
sollte auch?
Ja, also wir bleiben in den 70ern, als Sie Stadtentwicklungsdezernent wurden. Das war 1973. Da lagen die Pläne des Architekten Ernst May aus Wiesbaden, eine autogerechte Stadt zu machen, seit 10 Jahren vor. Die Villen in Wiesbaden-Ost sollten weg, ich glaube, das waren 150. Das Bergkirchenviertel sollte weg, eine Autobahn sollte die Stadt zerteilen. Das alles ist ja furchtbar gruselig, wenn man das heute so hört, besonders. Ja, und dann kamen Sie. Ich muss sagen, Herr Jordan, Sie sind mein Held, denn Sie haben Wiesbaden gerettet. Ja?
Also ich war das nicht alleine, das müssen wir doch mal festhalten. Ich hatte das Glück, ich war damals in der jungsozialistischen Organisation, in der auch der spätere Oberbürgermeister Exner zum Beispiel sich engagiert hat, oder eben auch der Herr Borgett, den Sie vorhin erwähnt haben, aber auch zum Beispiel der Michael von Poser.
Achim Exner hat ja auch ein Haus besetzt. Er sagt,
ja, da war ich auch dabei.
Mit einem gewissen Stolz, ja, Sie sind die ersten Hausbesetzer in Wiesbaden gewesen.
Ja, da war ich auch dabei. Ja. Das heißt, wir haben mit dieser Hausbesetzung eben aufmerksam machen wollen auf diese verrückten Pläne, die von den Stadtvätern ja schon beschlossen waren und Stadtmüttern. Nämlich eigentlich hat der Ernst May, wenn man so will, und das genau analysiert, das ist ja alles noch in Buchform auch veröffentlicht, was er damals wollte, eigentlich den Selbstabriss der ganzen Stadt, soweit sie älter ist, vorgeschlagen. Also, und dagegen haben wir uns gewehrt. Und der Professor Leibbrand, der dann engagiert war für die Verkehrsplanung, der plante dann diese autogerechte Stadt mit der Brücke über den Kurpark als, sagen wir mal, besonders dramatisches Beispiel. Aber realisiert worden ist in diesem Zuge zum Beispiel auch die Hochbrücke am Michelsberg, die meisten Wiesbadenerinnen und Wiesbadener ja noch in Erinnerung haben. Und wir alle haben ja dieses Freudenfest, denke ich, auch gefeiert, als sie dann vor ein paar Jahren endlich wieder abgerissen werden konnte.
Es ist alles unvorstellbar, was die Bomben auf Wiesbaden nicht geschafft haben, nämlich die schönen, wichtigen Teile von Wiesbaden zu zerstören. Das hätte dann passieren sollen in den 60er Jahren. Wie ist das überhaupt möglich?
Naja, man muss einfach, glaube ich, ein bisschen den Zeitgeist schon in Rechnung stellen.
Wie war der Zeitgeist?
Man kann das vielleicht auch so deutlich illustrieren. Wiesbaden war immer eine konservative politische Stadt, vor dem Krieg erst recht und auch nach dem Krieg zunächst. Und 1964 bekam die SPD hier zum ersten Mal die absolute Mehrheit. Und sie bekam es mit einem Programm, das gestützt auf May und Leibbrand gesagt hat, wir schaffen diesen Plan in die Realität, wir schaffen das moderne Wiesbaden. Und man muss sich einfach vorstellen, das moderne Wiesbaden ähnelte dann in den Gedanken dem, was sich ja in vielen Städten in der Zeit getan hat. Sie müssen sich die Schulen der damaligen Zeit angucken, die sind alle fensterlos und so. Das heißt, es ist eine ganz bestimmte Stadtentwicklungs- und baugeschichtliche Mode. Und als die Wiesbadener SPD gesagt hat, wir machen das so, da bekam sie aus der Stadtgesellschaft unendlich viel Zuspruch und wurde die Mehrheitspartei. Und 8 Jahre später, also nur in einem Zeitraum von 8 Jahren, da hatten wir dann als Jungsozialisten diese Meinung innerhalb der SPD niedergekämpft, kann man schon sagen, und eine Stadtentwicklungspolitik der Stadterhaltung durchgesetzt und haben eine ganz neue Liste gebildet, in der die Jusos praktisch die Hälfte der Kandidaten stellten und nur noch wenige aus der früheren Zeit dabei waren. Da bekam die SPD wieder die absolute Mehrheit, und zwar noch viel deutlicher als 1964. Und das hing eben damit zusammen, dass die CDU zu dem Zeitpunkt immer noch auf diesen alten Beschlüssen beharrte. Und dass also, ich sag mal, der Paradigmenwechsel in der Gesellschaft, der in den 60er Jahren anfangs so war, dass die Leute gedacht haben, weg mit dem alten Gelärsch. Und am Ende 1972, am Ende, als denen dann bewusst wurde mit den ersten Abbruchmaßnahmen, was da drohen würde, da gab es dann den Wandel. Dann wurden plötzlich die historischen Dinge wieder interessant. Dann gab es plötzlich wieder eine Rückbesinnung auf die auch ästhetischen Werte einer alten Stadt.
Und
da hatten wir als Jusos eben zuerst, glaube ich, das gemerkt und hatten uns auch an die Spitze dieser Bewegung gestellt. Und dann wurde plötzlich die SPD wiedergewählt, jetzt für das Gegenprogramm zu dem, was 1964 zur Mehrheit geführt hat. Das ist also ein Bruch in im Ansehen, im Bewusstsein der Gesellschaft. Den muss man wirklich immer in Rechnung stellen.
Ja, dann hieß es ja, Bürger, rettet eure Städte. Hatten Sie dann nicht mehr so viel Widerstand zu überwinden? Also weil die Zeit reif war, der Zeitgeist wehte woanders und dass Sie Ihre Ideen eher problemlos durchsetzen konnten? Oder war das Kampf?
Na, so kann man das nicht sagen. Aber wir hatten natürlich, es ist ja so, dass die Mehrheitsmeinung war ja zunächst anders. Und die SPD war dann die Mehrheitspartei in der Stadt und wir haben dann eigentlich uns zunächst mal darauf konzentriert, das Meinungsbild in der SPD zu verändern. Und das ist uns dann mit heftigen Auseinandersetzungen mit der damaligen Stadtobrigkeit, sage ich jetzt mal, auf solchen Parteitagen gelungen. Und diszipliniert, wie nun mal die SPD ist, Gott sei Dank ist sie das, auch heute noch, wenn dann die politische Richtung von der Partei eben anders als bisher so oder so festgelegt ist, dann orientieren sich auch die Funktionsträger der SPD normalerweise daran. Und so wurde dann an dieser Stelle jedenfalls mal eine politische Basis geschaffen. Und die Umsetzung nachher, das ist ja zunächst mal nur ein politischer Beschluss, die Umsetzung, da hatte ich das Glück, dann Stadtrat zu werden. Ja, und ich bin ja gelernter Verwaltungsmensch, mir hat das auch immer Spaß gemacht. Und der Gedanke, solche Ideen dann auch in die Tat der Verwaltung, der Administration zu bringen und das dann ins Bauen umzusetzen, das hat mich immer fasziniert und das ist mir dann da auch ganz gut gelungen. Aber da waren dann auch wieder viele beteiligt, viele Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, gar nicht alle SPD in der Stadtverwaltung, die sich eben von dieser Idee, wir sind das Muster der Stadterhaltung, begeistern ließen und alles wirklich auch gut mitgemacht haben.
Ja, aber einer muss da sein, der diese Begeisterung und diese Leidenschaft auch vorgibt und auch zeigt, dass das machbar ist, dass das zu realisieren ist. Wollen wir nochmal rekapitulieren, was Sie und Ihre Mitstreiter alles gerettet haben? Sagen Sie.
Naja, die City Ost ist das bekannteste Beispiel. Das ist dieser Villenhang am Biersteller Hang. Aber das gilt für das Bergkirchenviertel, das ja auch total neu gebaut werden sollte, alles abgerissen werden sollte, Hochhäuser sollten an diese Stelle. Aber auch zum Beispiel das Schiffchen, also die Altstadt, die wir heute ja so wieder hergerichtet haben, die hatte die Stadt ja schon weitgehend aufgekauft, um sie abzureißen. Und dann muss man eben sagen, in den Plänen von dem Herrn May war ein sogenannter Testblock. Dieser Testblock liegt also zwischen Oranienstraße und Albrechtstraße, also in diesem Bereich, ein Stadtbereich, der auch als Musterbeispiel, deswegen Testblock, zum Abriss vorgesehen war und an dessen Muster eigentlich die ganze südliche Innenstadt sozusagen ja auch, wie es damals hieß, saniert werden sollte. Sanierung bedeutet aber damals Flächensanierung, also Totalabriss. Und wenn man das dann mit dem Verkehrskonzept noch kombiniert, das da ja bestanden hat, also etwa dem Autobahnzubringer auf der Adolfsallee, der dann geführt werden sollte, letztlich bis hinter den Landtag, wo dann eben anstelle der jetzigen Altstadt Parkpaletten entstehen sollten, die also die damals schon geplante Fußgängerzone in der Langgasse und den Landtag dann versorgen sollten mit Parkraum. Das sind alles Dinge, die man sich heute gar nicht mehr wirklich vorstellen kann. Und wie gesagt, ein Gipfel eigentlich dieser Verkehrsplanung war die geplante Brücke über den Kurpark, als sozusagen von der Autobahn her in einem großzügigen Netz bis auf ein Neubaugebiet an der Hirtenstraße geführtes Verkehrssystem. Also abwegige Dinge aus heutiger Sicht. Und das haben wir eigentlich alles beendet.
So, und das stellen wir uns vielleicht jetzt noch mal einen Moment vor, wie das wäre, der Kurpark mit einer Autobahn versehen. Ja? Und während wir uns das vorstellen, machen wir mal ein bisschen Musik. Franz Josef Degenhardt kommt an den Tisch unter Pflaumenbäumen. Herr Jordan, wenn Sie dieses Lied hören, geht Ihnen da das Herz auf?
Ja, ich kann mich ja auch an solche Szenerien erinnern. Wir haben das Muster, glaube ich, was der Franz Josef da besungen hat, ist ja eine Szenerie im Garten in Gonsenheim, wo die Degenhardt, also die Trude Degenhardt und ihr Mann und ihre Tochter ein kleines Häuschen haben. Und in dem Garten haben wir da auch schon gesessen. Und da ist ja wohl vorgestellt, diese wie soll ich sagen, feuchtfröhlichen Abende und Nächte, die man in der Zeit und im Kreis von Gleichgesinnten gesessen hat. Und dann hat man die Welt verändert und hat also sich daran berauscht eigentlich, wie man doch eben auch etwas neu gestalten kann. Und der ganze Muff der Adenauer Jahre, der da ja doch gerade dahinter uns lag, wie der also beendet werden konnte durch die 68er Bewegung. Und diese Szene, solche Szenen, an die kann ich mich nun gut erinnern, da waren wir, ich eben auch beteiligt. Und wir haben uns auch als Wiesbadener hier Jusos durchaus verstanden im Sinne dieser Bewegung und wollten eigentlich die Gesellschaft verändern, aber wir sahen uns genötigt, sie unter anderem dadurch zu verändern, dass wir die Werte, die andere Generationen geschaffen hatten, die kulturellen Werte, auch wieder in das Bewusstsein der Gegenwart, der damaligen Gegenwart hoben, weil wir eben überzeugt waren, dass die kapitalistische Stadtzerstörung, die wir eben um uns sahen, dass der Einhalt geboten werden könnte durch Besinnung auf das, was frühere Generationen an Werten geschaffen hatten. Und das ist eigentlich auch heute noch meine Position. Und danach habe ich mich jetzt diese ganzen Jahrzehnte auch orientiert. Und ich stelle ja nun fest, nicht, dass das kapitalistische Bewusstsein, das nimmt ja eher zu oder hat in den letzten Jahren jedenfalls sogar große Gipfelpunkte erklommen. Aber der Gedanke, dass man die Werte der Vergangenheit erhalten muss, der ist eigentlich ja heute unumstrittener, als er damals war.
Sie haben ja die Welt nun nicht verändert, aber Wiesbaden.
Ja, das ist uns in einem bestimmten Umfang gelungen und da bin ich auch stolz drauf, klar.
Und das ist mehr als was viele, die die Welt ändern wollten und überhaupt nichts geleistet haben und geschafft haben. Also wie fühlen Sie sich heute, wenn Sie durch Wiesbaden gehen? Haben Sie da eine Befriedigung?
Naja, schauen Sie, ich war ja nun hier sechs Jahre Stadtrat, bis man mich da abgewählt hat. Ich habe aber auch danach in den Zeiten, in denen ich unter anderem in der privaten Wirtschaft Geschäftsführer einer Projektentwicklungsfirma war, das war ich 14 Jahre, und da sind auch Sachen entstanden, etwa der Umbau der Ruine des Hotels Rose zur Staatskanzlei und damit dann die Neugestaltung des Kranzplatzes, an dem ich ja auch aus dieser Sturm- und Drangzeit, die mich mit dem Kranzplatz verbindet, mich die Erhaltung des Palasthotels, das sollte ja auch abgerissen werden für dieses Stadtautobahnprojekt. Also, oder eben wenn ich, mein letztes Projekt hier in Wiesbaden war ja der Neubau des Plenarsaals des Hessischen Landtags und mit dem dann tatsächlich ein neuer Platz geschaffen werden konnte, der sich ganz wunderbar in die Altstadt einfügt, der auch in nassauischer Zeit dort nicht war. Das ist eine echte Neuschöpfung und es zeigt, wie also sich auch neue Stadtentwicklung nahtlos und zur Freude aller, glaube ich, in eine Stadt einfügen lässt. Und ich kann mich ja nur noch gut erinnern, wie wir erreicht haben, dass die andere Platzseite, also die Grabenstraße, eben auch stehen geblieben ist. Und heute ist das ein wunderschöner Teil unserer Stadt. Also wenn ich so durch die Stadt laufe, dann erkenne ich zwar auch, wo ich den einen oder anderen Fehler gemacht habe. Darüber will ich jetzt hier nicht reden.
Schade.
Aber ich erkenne doch relativ viel, wo ich sagen kann, da bin ich eigentlich froh, dass ich da einen Beitrag habe leisten können, dass es so ist, wie es ist.
Ich muss unbedingt noch was nachtragen, und zwar Ihre Zeit. Sie sind ja nach 6 Jahren dann nicht mehr gewählt worden. Sie waren ja
Rote Zecke war ich
Marxist
hier für die,
und Klassenkämpfer.
Ja, natürlich.
Klar war man ja in den 70er Jahren, wenn man ein kritisches Wort gesagt hat. Und ging den Journalisten ja genauso übrigens.
Nee.
Ja, und ich habe mal im Wiesbadener Kurier in alten Zeitungen nachgeguckt, was ich da gefunden habe, wie sie charakterisiert worden sind. Feldherr der Roten Truppen, Enfant terrible der hessischen SPD, wortgewaltiger Jungsozialist, der manchmal auch rabiat werden kann. Lieber schwerer Säbel als Florett, Mann mit der Peitsche. Das waren Sie, Herr Jordan. Aber in einer Kritik oder einem Artikel habe ich auch gelesen, dass Sie sich auszeichnen durch Fleiß, Beharrlichkeit und Mut.
Ja, das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Nee, aber immerhin kann ich doch feststellen, und das ist ja auch etwas, was mich durchaus freut, als dafür, was damals erreicht worden ist, durchaus im Streit und so kommentiert durch die schwarzen Brüder, sage ich jetzt mal, haben mich eigentlich alle im Stadtparlament unter Einschluss der CDU, sondern die hat es sogar betrieben, muss ich fairerweise sagen, ja zum Ehrenbürger der Stadt gemacht. Ja. Und das zeigt ja, dass sie durchaus bei allen politischen Differenzen, die man da eben auch hatte, und je jünger wir waren, desto heftiger waren die und wurden die auch ausgetragen, aber doch heute sich alle einig sind, dass das eine vernünftige Entwicklung war, an der ich damals teilhaben durfte.
Ich finde sehr schön, dass Sie sagen, schwarze Brüder, also immerhin Brüder.
Klar.
Und wir hören jetzt Franz Josef Degenhardt, Schmuddelkinder. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, Franz Josef Degenhardt. Wir kommen nochmal zurück auf die Rhein-Main-Hallen, Herr Jordan. Jetzt soll eine Bürgerbefragung zum Standort der neuen Messehallen Klarheit schaffen. Was halten Sie davon?
Ja, nun, grundsätzlich ist solch eine Bürgerbefragung oder überhaupt mehr Bürgerbeteiligung eine gute Sache in der Stadtentwicklung. Denn gerade wenn es um langfristige Entscheidungen geht, dann wäre es gut, wenn möglichst viele daran in irgendeiner Form teilnehmen. Und dann ist eben solch eine Befragung das Minimum, was man machen kann. Und solange zwei Standorte noch ernsthaft diskutiert werden, macht es Sinn, über diese beiden dann die Bevölkerung ja nicht abstimmen zu lassen, aber doch ein Meinungsbild herbeizuführen. Und es ist ja heute Abend so, dass das Stadtparlament, wenn ich es richtig weiß, in einer verschobenen Stadtverordnetenversammlung heute die Konditionen dieser Bürgerbefragung wohl festlegen will. Das halte ich also grundsätzlich für richtig. Das kann nichts davon absehen lassen, dass natürlich die Politik eigentlich die Vorgaben machen muss, wo es hingehen soll. Und ich würde schon sagen, dass es auch eine Bürgerbefragung nicht wirklich zu einem Standort führen können darf, der so falsch ist, wie das zum Beispiel an der Wilhelmstraße wäre. Weil es hier geht es ja um das Geschick der Stadt. Aber hier, da widerstreiten sich vielleicht mehrere Prinzipien, wie auch immer. Die SPD hat jedenfalls beschlossen, dass sie, wenn es zu dieser Bürgerbefragung kommt, die sie ja auch angeregt hat, dann die SPD jedenfalls für den Standort werben wird, da wo die Rhein-Main-Halle jetzt ist. Dort angenähert in einem etwas veränderten System, also die neuen Hallen zu bauen. Und ich denke mal, die Bürgerbeteiligung wird auch dahin enden.
Es gab ja auch mal den Vorschlag, den Neubau auf den Herbert- bzw. Reisinger-Anlagen zu errichten. Darauf erfolgten wütende Proteste von Naturschützern. Und da möchte ich Sie mal fragen, Herr Jordan, Sie sind ja auch ein Fachmann für Landschafts- und Naturschutz. Welcher Schutz hat im Falle der neuen Rhein-Main-Halle Priorität?
Naja, man muss immer natürlich irgendwo eine Abwägung treffen. Aber hier ist es ja so, das ist auch ein Rechtsthema. Die Reisinger-Anlagen und die Herbert-Anlagen, die direkt hintereinander sind, und die meisten Wiesbadener wissen gar nicht, dass das zwei verschiedene Komplexe, jedenfalls stadthistorisch sind, das sind ja Stiftungen, die wohlhabende Bürger dieser Stadt der Stadt geschenkt haben. Vorher waren dort die Gleise, ja, bevor der Hauptbahnhof dahin verlegt worden ist, waren ja die Bahnhöfe, drei hatte Wiesbaden an der Stelle, wo jetzt die Rhein-Main-Halle steht. Und die Gleise waren eigentlich das Gelände, auf dem jetzt die Grünflächen sind. Und darüber gab es diese Stiftungen und diese Landschaftsgestaltung mit der Wandelhalle, die da jetzt frisch renoviert ist, aber schon wieder beschmiert worden ist, wie ich gesehen habe. Und das ist ja sozusagen auch ein Produkt der Gartengestaltung der 30er Jahre, das seinerseits unter Denkmalschutz steht. Und das wird man nicht ohne weiteres wieder beseitigen können, selbst wenn man es wollte, was ich aber auch gar nicht für richtig und notwendig halte. Ich bin anders als andere durchaus der Meinung, man kann über bestimmte Randbereiche der Herbertanlage, muss man reden können. Ich könnte das auch im Einzelnen beschreiben, wie ich glaube, dass die Herbertanlage durchaus in ihrem denkmalswürdigen Kern bestehen bleiben kann und trotzdem nicht sozusagen völlig unberührt bleiben muss. Aber klar ist, dass der Neubau eigentlich dorthin gehört, wo der Bau der Rhein-Main-Halle jetzt schon ist. Es gibt da ja auch große Flächen, die untergenutzt sind. Ladehöfe und Bauhöfe und alles solche Dinge. Also man muss das der weiteren Planung überlassen. Und ich denke mal, beides muss vereinbar sein. Es muss die Erhaltung der Herbert-Anlage in ihrem wesentlichen Kern jedenfalls erhalten sein. Und es muss zu einer neuen Rhein-Main-Halle kommen.
Der Wiesbadener Stadthistoriker Bernd Nese hat herausgefunden, dass die wichtigen Bauvorhaben in Wiesbaden früher immer 25 Jahre gedauert hätten. Und die Diskussion um die Rhein-Main-Hallen zieht sich auch schon ewig. Sagen Sie mal, Herr Jordan, warum dauert in Wiesbaden alles so lang?
Ich weiß nicht, ob das so zutrifft, aber wenn es denn so wäre, dann würde das ja dafür sprechen, vielleicht, dass hier besonders gründlich abgewogen wird und der Wiesbadener sich etwas schwerer tut als vielleicht der Rheinländer. Aber man kann es auch dahin beziehen. Wiesbaden ist stadthistorisch gesehen eigentlich ein Stück Preußen am Rhein. Das hängt auch mit der Sozialgeschichte der Stadt zusammen, die ja erst in preußischer Zeit wirklich Großstadt geworden ist und groß geworden ist und auch in großem Umfang von Preußen sozusagen besiedelt und gestaltet worden ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der nassauische Teil ist der älter, aber da war die Stadt noch sehr viel kleiner. Und vielleicht hängt das eben auch mit dieser preußischen Tradition zusammen. Auch als ich Stadtrat war, haben wir, obwohl ich ganz sicher bin, dass wir dort schnell gearbeitet haben, und es ist ja auch bekannt, dass da in diesen 6 Jahren unendlich viel in der Stadt geschehen ist, rein verwaltungsmäßig und in der Umsetzung von Vorhaben. Aber trotzdem, wir haben uns irgendwo immer auch bewusst unterschieden vom Selbstverständnis her von den Mainzern zum Beispiel oder überhaupt der rheinischen Kommunalpolitik, für die jetzt in Köln der Kölner Klüngel so steht. Da geht vielleicht manches schneller, aber es wird eben nicht so korrekt und nicht so präzise und dann auch nicht so überprüfbar und nicht so für jeden Bürger letztlich, wenn er will, auch nachvollziehbar gearbeitet wie im preußischen Wiesbaden. Und man kann aber auch im preußischen Wiesbaden schnell sein, das haben wir damals, glaube ich, durchaus bewiesen.
Und dann wird es zum Schluss auch besonders schön, wollen wir mal davon ausgehen. Jetzt Franz Josef Degenhardt nochmal das Testament. Herr Jordan, wenn Sie zurückblicken, was hätten Sie als Stadtplaner gerne noch realisiert?
Ja, also Wiesbaden bewirbt sich ja zurzeit um eine Aufnahme in das Verzeichnis des Weltkulturerbes als Gesamtkunstwerk des 19. Jahrhunderts. Und das halte ich für eine richtig gute Idee, wenn sie denn auch für die Zukunft eine tragfähige Idee tatsächlich in der Verwaltung ist. Also das kann man wieder an den Rhein-Main-Hallen festmachen, wenn die neuen Rhein-Main-Hallen auch ein Wahrzeichen der Stadt werden, was ich glaube, was an dem alten Standort möglich ist, dass sich dann auch als neues Gebäude, als betont interessante Architektur, aber doch in die alte Stadt letztlich irgendwo einfügt. Also solch eine Idee, da schwebt mir durchaus die Weiterentwicklung auch der Stadt vor. Auch durchaus, die soll ja nicht Museum sein, die soll ja sich durchaus lebendig weiter entfalten. Und dazu gehört natürlich auch Neues und da gehören eben auch neue Rhein-Main-Hallen. Und das ist dann sozusagen, das Gegenprogramm ist auch schon entstanden, kann man sehen, am Luisenforum. Also wer also die Stadt, das sagen uns auch Gutachter inzwischen, wenn die Stadt wirklich sich um Weltkulturerbe bemüht, dann sind Neubauten, die sie genehmigt, ohne das wirklich zu müssen, die sozusagen das Gegenprogramm eigentlich zu dem sind, was die Ästhetik der Gesamtstadt in diesem Gesamtdenkmal bedeutet. Solche Gegenbeispiele eigentlich ein Zeichen, dass die Verwaltung jedenfalls nicht vernünftig danach strukturiert ist, dass Weltkulturerbe ein Ziel ist, das das ganze Stadtgeschehen erfassen muss, wenn es denn mal einen Erfolg haben soll. Insofern, glaube ich, gibt es noch vieles zu tun. Man muss auch am Kureck, denke ich, jetzt die Gelegenheit nutzen, dass an die Stelle, wo jetzt das leerstehende Hochhaus ist, jedenfalls wird ja wieder das Hochhaus sein, aber dass das also in einer Form gestaltet wird, die stadtverträglicher ist als das alte. Und es gibt also eine Fülle weiterer Aufgaben. Ja, und das müssen aber im Wesentlichen die tun, die jetzt dran sind. Ich bin nun dann schon doch hinreichend der Pensionär und würde mich eigentlich nach dem Thema Rhein-Main-Halle wieder auf das zurückziehen, was ich zurzeit betreibe. Das ist ein Geschichtsstudium und in diesem Punkt habe ich dann auch noch größere Schritte vor mir.
Schon, aber Sie schreiben ja Ihre Dissertation oder sind dabei oder fangen nächstens an.
Über Wiesbadener Stadtgeschichte.
Aha. Auch, ja. Naja, was Sie angesprochen haben, das sind ja Wiesbadener Reizthemen. Da können die Wiesbadener ja auf die Barrikaden gehen. Sie haben erwähnt Luisenforum. Ich will es gar nicht alles aufzählen, worüber man sich aufregt. Meine Frage ist, regen Sie sich eigentlich auch noch auf? Regen Sie sich auf oder sind Sie da abgeklärt?
Also ich bin leider muss ich auch in mancherlei Hinsicht sagen, kein Typ, der sehr abgeklärt ist. Also ich denke, ich kann mich noch genauso aufregen, wie das damals war, in den Zeiten, über die wir jetzt hauptsächlich gesprochen haben. Also ich bin ein durchaus emotionaler Mensch und ich habe auch den ganzen politischen Bereich in den allen Jahrzehnten relativ emotional betrieben. Und das ändert sich, glaube ich, nun auch nicht mehr.
Und daran wirkt es liegen, ob nun die Rhein-Main-Hallen an dem Standort, an dem sie hingehören, gebaut werden, neu gebaut werden und ob das was wird, ob die Bewerbung als Kulturerbe wirklich Chancen hat.
Ja, man muss umgekehrt sagen, wenn das an die Wilhelmstraße käme, das wäre ein solcher Schlag auch gegen die denkmalpflegerischen Grundsätze der Stadtentwicklung und gegen das Stadthistorische, dass ich nicht glaube, dass dann ernsthaft noch dieses Weltkulturerbe-Thema überhaupt betrieben werden könnte. Man muss dazu sagen, der Präsident des Landesamtes ist ja auch der Weltkulturerbebeauftragte der Landesregierung. Also wenn der schon dagegen ist, dann kann Wiesbaden sich sowieso das abschminken als Thema.
Gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Herr Jordan, ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Es war eine große Freude. Und ich
hoffe, auch für mich war das eine große Freude.
Dankeschön. Und ich hoffe auf weiteres glückliches Agieren in Sachen Rhein-Main-Halle und dass Sie sich immer dann einmischen, wenn es dringend notwendig ist. Am Mikrofon war Jutta Schostak und bevor ich mich verabschiede, nochmal Degenhardt und diesmal aber Musik von Annette, der Tochter von Gertrude und Nichte von Franz Josef, mit leisen Tönen, Chopinesque.